Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 15. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kradochwill.
Und produziert wird unser Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, es ist August. Wie verbringst du deinen Sommer?
Ich verbringe meinen Sommer tatsächlich in Berlin. Irgendwie haben sich die Reisen nicht so ganz ergeben, die wir eigentlich vorhatten. Ich überlege jetzt gerade irgendwie.
Warte kurz, als wir letztes Mal aufgenommen hatten, kamst du da nicht gerade von Mallorca?
Ja, aber das war so ein Kurztrip. Nein, das war kein Kurztrip. Ja, okay, gut, das war die eine Reise. Aber für den August oder für den Rest des Sommers hatte ich jetzt eigentlich nichts weiteres mehr geplant. Aber um das so ein bisschen in Übergang zu machen, also ich muss sagen, Berlin ist ja wirklich eine überragende Stadt für den Sommer. Es ist die Hölle im Winter, weil es ist einfach grau und trist und windig und irgendwie hast du das Gefühl, so langsam wird dir irgendwie das Gehirn aus dem Kopf geweht. Aber im Sommer ist Berlin wirklich überragend mit den ganzen Seen und dadurch, dass die Stadt auch relativ luftig ist und auch darauf ausgelegt ist. Und gestern habe ich Christian Keil in unten, der wohnt ja so ein bisschen mittlerweile außerhalb in Kleinmachnow, das ist so eine Ecke da südlich von Berlin. Sind wir mit meiner Liebsten da irgendwie so hingeradelt und haben da einen schönen Nachmittag verbracht. Und dann fährt man so nachts so durch irgend so ein Bonzenviertel, weißt du, da guckst du den Leuten so schön in die großen Glasvitrinen rein. Und dann waren wir tatsächlich sogar nochmal hier so nackt Night Swimming hier im wie heißt der See? Schlachtensee. Weißt du, also da hast du so richtig schönes Sommerfeeling. Also dafür ist, Berlin hat seine Macken, aber Sommer in Berlin kann man schon ertragen. Eigentlich ist es sinnvoller, man flüchtet irgendwie so in den unangenehmen Wintermonaten und bleibt dann vielleicht im Sommer sogar hier, weil eigentlich hat die Stadt dafür relativ viel zu bieten. Aber ich nehme mal an, Kiel ist da jetzt nicht weit hinterher, oder? Da ist da die frische Brise, die lockt dich so richtig zum Schwimmen bei euch im Wasser, in der See, oder?
Ja, meistens halt bekleidet, ne? Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass wir das Konterpass-Podcast-Intro nach irgendwie direkt 2 Minuten 30 zensieren müssen, Jan. Das war jetzt nicht so der Start in den Podcast, wie ich mir vorgestellt habe.
Wie prüde seid ihr denn ausgelegt da oben? Trägst du, wenn du schwimmen gehst, warte, ich wette, wenn du schwimmen gehst, trägst du so ein Onesie, also so ein One-Piece, gestreift, so horizontal gestreift, wie so damals diese Franzosen in diesen städtischen Schwimmbädern.
Diese Mime-Kostüme, meinst du, oder was? Die so ein bisschen so aussehen?
So ähnlich, so aus den 20ern, weißt du, so die auf diesen schwarz-weißen Postkarten dann immer drauf fahren. Ich glaube, so gehst du schwimmen in Kiel, so an so einem...
Nee, das machen alle Kieler tatsächlich. Also man muss sich das so vorstellen, dass man um 16 Uhr Feierabend macht im Sommer in Kiel und dann fahren alle zusammen an den Strand. Und da laufen dann alle so rum. Ja, genau, ziehen sich um.
ziehen sich an.
Genau, man fährt da in kurzer Hose hin und dann wechselt man von kurzer Hose auf dieses Schwimmoutfit und so gehen dann alle baden.
Nein, in Berlin ist das anders. In Berlin
laufen wir nackt
rum und wenn irgendwo Wasser ist, springen wir da rein. Und nur wenn Gäste kommen, wenn Touristen kommen, ziehen wir uns wieder an. Das ist
wenn die Hipster in Berlin unter sich sind, ne? Das ist immer gefährlich.
Das ist ganz gefährlich.
Naja. Nee, also tatsächlich die Hälfte von dem, was ich gesagt habe, da war ein bisschen was Wahres dran. Ich war noch nicht im Urlaub, zumindest noch nicht großartig. Ich war nicht ein paar Tage auf Maligern, so wie andere hier. Ich war ein paar Tage auf Föhr, aber das ist jetzt ja nicht, also ist ja um die Ecke.
Da wollte ich wieder mal hin. Grüße an die ganze Familien dort, die damals unser Final Four dort mitgestemmt haben. Ich sehne mich zurück nach Föhr im Sommer, aber lange nicht mehr geklappt.
Nee, ich fliege tatsächlich übermorgen in Urlaub nach Portugal für 10 Tage. Faro die Ecke, da habe ich auch schon Bock drauf. Aber den Sommer in Kiel verbringt man so mehr oder weniger, wie wir es gerade angesprochen haben. Also was wirklich einfach eine coole Sache ist, ist das, wenn man mal die Gelegenheit früh Feierabend zu machen, dann kann man irgendwie um 15:30, 16 Uhr Schluss machen oder sowas in der Richtung, setzt sich ins Auto oder aufs Fahrrad oder wohin auch immer. Öffentliche Verkehrsmittel gibt's ja auch. Fährt damit an den Strand und ist dann trotzdem locker um 16:30 da und hat echt noch bis... Bei einem guten Sommertag kann es ja locker bis 8 oder 8:30 oder so am Strand sein. Das ist schon sehr, sehr cool, muss man sagen, dass man nicht irgendwie eine halbe Weltreise auf sich nehmen muss, um dann nochmal ans Wasser zu kommen. Das ist schon sehr angenehm. Und ob man da dann irgendwie nur rumhängt oder Beachvolleyball spielt oder Roundnet, wozu wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher kommen, all solche Geschichten. Das ist schon cool auf jeden Fall.
Ja, na gut. Dann ziehe ich mich wieder an und wir legen los mit den News, oder?
Machen wir so. Viel Spaß mit der Folge.
Und wir starten mit einer vielleicht ein kleines bisschen Floorball-fremden News ins Geschehen. Und zwar haben wir die Olympischen Spiele hinter uns. Und 2028 steigen ja die nächsten, und zwar im kalifornischen LA. Und es sind neue Sportarten dabei, und zwar Baseball bzw. Softball, das trennt sich ja dann meistens auf Herren und Damen. Flag Football ist dabei, Squash ist dabei, Cricket ist neu dabei und Lacrosse ist neu dabei. Lacrosse war in Tschechien, wo ich herkomme, das war immer so der Todesgegner von Floorball. Da haben sich die Floorball und die Lacrosser, die haben sich immer gegenseitig die Schädel eingeschlagen. Bevor wir da so ein bisschen eintauchen und so hinterfragen, welche Sportarten, warum, weshalb dabei sind und warum Floorball schon wieder nicht aufgenommen wurde, Tillmann, wie hast du die Olympischen Spiele genossen?
Zum ersten Mal habe ich sie sehr genossen, möchte ich mal wegnehmen. Und ich habe diesmal auch richtig, richtig viel geguckt. Ist ganz witzig, weil die letzten beiden Male war das, glaube ich, nicht so sehr der Fall. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, woran das eigentlich lag. Zum einen, letztes Mal war ja nicht vor 4 Jahren, sondern vor 3 Jahren war es ja in Tokio. War ja noch mitten in Corona. Das hat schon irgendwie, glaube ich, ein bisschen was ausgelöst, dass es quasi alles dieses Bubble-System war und halt komplett ohne Zuschauer und so, war schon nicht ganz so cool, wie es sonst ist. Und ich glaube, die Zeitverschiebung hat es natürlich auch ein bisschen erschwert, weil das ja einfach früher am Tag vorbei war. Also ich glaube, bei uns nachmittags war dann immer schon Schluss, dass man sich abends nochmal vor den Fernseher setzt und Olympia guckt, gab es, glaube ich, quasi gar nicht. Und 4 bzw. 5 Jahre davor in Rio war es ja auch so ein bisschen Zeitverschiebungsding, ne? Also jetzt auch nicht dramatisch, aber da war ja quasi nochmal anders der Fall. Da ging es ja bei uns, glaube ich, immer erst nachmittags los und dann bis richtig tief in die Nacht wurde da olympisch gespielt. Das war auch nicht ganz so einfach, das Ganze mitzubekommen, aber eigentlich war es die komplette Woche über so, immer wenn ich Zeit hatte irgendwie. Gut, und es war natürlich auch 2 relativ geile Sommerwochen, von daher musste man immer ein bisschen gucken. Aber wenn ich abends mal zu Hause war oder irgendwie noch was zu tun hatte oder so, habe ich immer Fernseher nebenbei angemacht und habe auch echt viel geguckt. Und ich finde es immer witzig, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich catchen bei Olympia auch die Randsportarten dann auf einmal extrem. So Sportarten, die man sonst halt nie verfolgt, kann natürlich auch daran liegen, dass sie sonst sehr selten übertragen werden, fand ich auf einmal richtig, richtig cool. Also Beachvolleyball ist ja eigentlich schon ein Klassiker, das ist bei Olympia immer ganz geil ist für die Deutschen. Das war ja, glaube ich, 2008 und 2012 auch schon der Fall. Handball sind wir jetzt wieder weit gekommen. Gut, das gucke ich sowieso immer, wenn es eine EM oder eine WM gibt. Aber gab schon noch 2, 3 andere Sportarten. Rhythmische Sportgymnastik war auch so ein Klassiker, was man dieses Jahr aus deutscher Sicht ja sehr gut verfolgen konnte, weil wir da auch echt erfolgreich waren. Wird ja sonst auch viel belächelt. Aber ich fand, da gab es schon viel, was man sich echt gut reinziehen konnte.
Ja, ich habe tatsächlich auch relativ viel Zeit mit Olympia verbracht. Meine neue Lieblingssportart wurde Surfen. Weil Surfen kam immer zu so einem Zeitpunkt am Abend, wo ich so ein bisschen runterkommen wollte. Und es war wirklich perfekt. Also sie haben immer so mit den Drohnen so diese ganze schöne Szenerie auf Tahiti gezeigt. Und es gab immer so 2 Möglichkeiten, was abläuft. Entweder da chillen 3 Mädels oder 3 Dudes im Wasser und warten, bis eine Welle kommt. Und es passiert einfach 20 Minuten lang gar nichts. Und kommst du richtig schön runter, weißt du? Und kommst so ein bisschen in Schlafmodus. Oder es gibt Wellen. Und dann fieberst du da so ein bisschen mit und begreifst so ein bisschen dieses kritische Wasser und das habe ich jetzt irgendwie alles gelernt, wie das funktioniert. Ich habe auch mal ein paar Mal selbst im Leben gesurft, aber es sah ziemlich grauenhaft aus und so habe ich das ein bisschen mitgenommen. Also das fand ich super. Djokovic fand ich super. Also ich bin
ja,
überhaupt...
Ja, das habe ich auch gewesen. Auch
wirklich
gesehen.
Nur Djokovic-Fan. Ich habe ihn nie gemocht. Ja. Aber das Finale, das war überragend. Gut, weil es natürlich ein 2-Satz-Spiel war. Mehr war da nicht. Einfach noch ein Tiebreak. Da konnte er nochmal nachlegen. Das fand ich super. Basketball habe ich relativ viel geguckt. Und die Serbien-USA-Spiel war Hammer. Ja, also da habe ich mir schon gedacht, hier Joker kickt die Amis raus. Das wäre groß. Und Curry im Finale.
Und also, Curry am Ende in den letzten beiden, im Halbfinale so und im Finale war einfach komplett irre.
So böse, der Junge. Also wirklich, wirklich krass. Und eine Sache muss ich noch ganz ehrlich zugeben. Also ich bin ja wirklich nicht nah am Wasser gebaut, aber so ein Offsport-Highlight, also als Celine Dion da vom Eiffelturm runtergeschmettert hat, muss ich sagen, also so schließe ich so eine Eröffnungsfeier ab. Also wirklich, wirklich war ein Fest für die Sinne, diese Veranstaltung in Paris. Und wir wollen ja so ein bisschen aufgreifen, warum sind welche Sportarten dabei, welche könnten vielleicht als nächstes reinkommen und warum zum Teufel ist Floorball immer noch nicht dabei. Nur so kurz zur Erklärung. Also es gibt ja gewisse Regeln, nach denen Sportarten bei den Olympischen Spielen aufgenommen und dann tatsächlich auch sogar gehalten werden. Es gab tatsächlich in den letzten Jahren des Öfteren auch Gespräche darüber, welche Sportarten dürften denn nach Jahren Olympiaprogramm auch mal wieder rausfallen. Ich glaube, ganz kurz hieß es, Ringen könnte rausfallen, weil
macht Ring war auch schon raus. Mehr. Ring war irgendwann bei einem der letzten 2-3 Olympischen Spiele war Ringen auch schon raus. Und da gab es, glaube ich, einen riesigen Aufschrei von wegen Tradition und so, und dann war es wieder drin. Das war ein Olympia war es tatsächlich raus.
Genau, weil damit fingen ja die Olympischen Spiele vor gefühlt 3000 Jahren mal an.
Ja, genau. Und,
Das kann man doch nicht rauskicken. Aber man versucht sich natürlich der Zeit so ein bisschen anzupassen und man will ja die neue Generation erreichen. Einerseits deshalb vielleicht auch Sportarten, die jetzt unsere Eltern oder Großeltern vielleicht nicht so ganz akzeptieren können. Die kommen dazu und es gibt tatsächlich so ein kleines Regelwerk, das beschreibt, also dass eine Sportart eine entsprechende Verbreitung haben muss, dass sie tatsächlich auch technisch gut umsetzbar sein muss und so weiter und so fort. Wenn wir uns aber nach diesen Regeln alleine richten, dann ist wahrscheinlich alles vorbei, weil Floorball wird noch sehr, sehr, sehr lange brauchen, um eine solche globale Relevanz zu erreichen, weil da geht es jetzt nicht nur um gesamte Zahlen, sondern geht es auch um regionale Relevanz und so weiter und so fort. Also der Weg darüber zu den Olympischen Spielen ist sehr, sehr schwer. Die eine Hoffnung, die Floorball tatsächlich haben kann, ist, sollte ein Land wie Schweden, Finnland, Schweiz oder Tschechien mal die Olympischen Spiele austragen dürfen, denn diese Länder oder beziehungsweise die austragenden Länder haben dann meistens so 2-3 Kontingentplätze, wo man sie so Sportarten reinplatzieren können, die ihnen genehm sind, die dann irgendwie kulturell zu dem Land gut passen oder die da irgendwie gelegen kommen. Sonst ist es relativ schwierig und da sehen wir jetzt bei LA, da Baseball und Softball, das hat es tatsächlich bei Olympischen Spielen schon mehrmals gegeben, ist eher so ein Wackelkandidat, ist mal dabei, mal nicht, aber in den Vereinigten Staaten muss es natürlich sein, weil im Grunde ist es eine garantierte Medaille. Ähnlich ist es bei Lacrosse. Flag Football ist ja so eine verletzungsfreie oder verletzungsarme Variante des American Football.
Genau, ja, das ist ja quasi Rugby, ne? Sie spielen ja auch kein richtiges Rugby, sondern 7er Rugby und so spielen sie ja, glaube ich, dann eben kein American Football, sondern Flag Football. Einfach die
genau,
abgespeckte
das ist, glaube ich, auch so eine ich glaube, bei Lacrosse gibt es so eine 6er-Variante oder auch diese Sportarten sind dann tatsächlich so ein bisschen runterskaliert. Da schlagen wir so ein bisschen diese Brücke zu diesem 3-gegen-3-Floorball. Warum überhaupt die IFF versucht, die Sportart zu komprimieren, könnte man sagen, damit sie eben in solche Multisportarten überhaupt irgendwie reinpasst. Und die Sportarten, die noch dazu kommen, und da bin ich mir ganz ehrlich zu sagen, nicht ganz sicher, ob die über die Amis kommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist dann eher so eine langfristige Bewegung gewesen, ist Squash und Cricket. Bei Cricket kann ich es verstehen, weil bei Cricket hast du einen ganzen Subkontinent mit ein paar Milliarden Leuten
genau. Dabei. Cricket ist ja immer so total unterbewertet in Deutschland, ne? Kennt keine Sau. Und irgendwie ist es, glaube ich, so auf der Welt die drittgrößte Sportart, wenn du nach Sporttreibenden gehst oder sowas in der Richtung, glaube ich. Ja.
Enorm. Also in Indien hat halt jeder so einen Cricketschläger im Schrank und es wird halt permanent und überall praktiziert, wo eine freie Fläche ist und wo ein Baum nicht steht. Und deshalb ist es halt relativ weit verbreitet. Das heißt, man versucht, dieses Einzugsgebiet Asien so ein bisschen mehr in diesen olympischen Kosmos mehr reinzuholen, weil wenn man bedenkt, wie groß Indien ist, ist es dann oft überraschend, dass die kaum Medaillen holen. Aber deshalb will man auch eben diese Geografie in die Olympischen Spiele reinholen. Und Squash ist tatsächlich ein ganz seltsamer Kandidat, weil, also ich kann mich noch aus meinen Zeiten erinnern, wo ich für Salming gearbeitet habe, also für diese schwedische Sportmarke. Und Squash war da tatsächlich ein Thema, weil die Schuhe waren eigentlich auch gut squash-tauglich. Und es gibt Länder wie in diesem arabischen Raum, wo Squash tatsächlich sehr, sehr beliebt ist. Also Ägypten und alles Mögliche da Richtung Osten weiter. Arabische Halbinsel und was es da nicht alles gibt. Aber wenn wir so ein bisschen nach Deutschland gucken zum Beispiel, Squash, das ist im Grunde eine sterbende Sportart. Das macht die niemand mehr und alle Center schließen. Und trotzdem schaffen die den Sprung zu den Olympischen Spielen. Also es ist tatsächlich sehr schwierig, jede Sportart für sich irgendwie auszuwählen. Jede Sportart hat ein Für und Wider. Und bei Floorball fehlen uns gerade eher so die Fürs. Wider gibt es leider genug. Und insofern, ärgert es uns wahrscheinlich alle. Und es wäre schön, wenn wir Floorball bei den Olympischen Spielen hätten. Aber im Augenblick fehlen uns leider noch die Argumente.
Ja, ich finde vor allem Squash, um da nochmal die Brücke zu schlagen kurz, kommt auch irgendwie zu einem total merkwürdigen Zeitpunkt. Weil ich hätte jetzt gedacht, ich habe auch hin und wieder mal gerne Squash gespielt, aber wie du sagtest, das war halt immer in solchen Zentren, wo es dann irgendwie Badminton, Squash, Tennis und dann teilweise noch Kegeln gab oder sowas. Und die machen ja so nach und nach alle zu, weil sie es, glaube ich, nie richtig rentiert hat. Deshalb habe ich das Gefühl, Squash ist eher auf dem absteigenden Ast. Und dafür sind ja so Sachen wie Pickleball oder Paddle sind ja richtig krass im Kommen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich hätte gedacht, wenn sie eine neue Sportart mit reinnehmen, dann vielleicht eher eine aus den beiden Rubriken so. Und was ich noch überlegt habe, ich weiß nicht, ob das in Berlin oder auch so angesagt ist, so Spikeball, beziehungsweise Spikeball ist, glaube ich, die Bezeichnung des Herstellers. Ich glaube, die Sportart nennt sich Roundnet. Aber das ist bei uns mittlerweile so ein richtig fester Begleiter, wenn man irgendwie mal in den Park geht oder an den Strand oder so, da hat eigentlich immer jemand Spikeball mit. Und dann kann man eine halbe Stunde Sport kurz zocken und hat nicht das Gefühl, man müsste sich jetzt irgendwie komplett sportready machen, sondern kann das auch so mal ganz gut machen. Aber man kann es halt auch intensiv machen und sich 2 Stunden treffen dafür. Und das, habe ich das Gefühl, nimmt bei uns zumindest so ein bisschen die Rolle ein, die Beachvolleyball, glaube ich, eine Zeit lang hatte, weißt du? Wenn man sagt, so, man geht an den Strand, hat immer ein Beachvolleyball dabei und kann dann noch ein bisschen Beachvolleyball zocken. Ich habe das Gefühl, das wird von Spikeball so nach und nach eingenommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die sich auch sehr schnell verbreiten, dass es mal bei Olympia landet. Weil das ja auch alles Sportarten sind, die sehr unkompliziert sind. Ne? Also du brauchst sehr wenig Leute und sehr wenig Personal. Spikeball zum Beispiel ist ja einfach 2 gegen 2. Squash oder sowas in der Richtung ist 1 gegen 1. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesprochen. Das sind halt alles Sportarten, die gegenüber Teamsportarten riesige Vorteile haben. Weil selbst wenn du Floorball richtig krass eindampfst und dann quasi Kleinfeld machst und sagst, wir haben nur 8 Feldspieler und 2 Torhüter, sind das trotzdem 10 Leute pro Team plus Betreuerstab. Dann sind es 14 oder 15 Leute pro Team. Beide Geschlechter sind 30 Leute und dann musst du irgendwie noch 8 Teams haben, dann hast du halt irgendwie 250 Leute mit drin, die du irgendwie im olympischen Dorf unterbringen musst, die irgendwie komplett Vollverpflegung brauchen und sowas, statt dass du irgendwie sowas wie Squash mit reinnimmst, was halt, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, 40 Leute sind oder sowas. Das macht es halt einfach logistisch sehr, sehr schwer.
Ja, also gerade diese Einzelsportarten haben es viel, viel einfacher, mal so eine Chance zu kriegen bei Olympischen Spielen im Vergleich zu den Teamsportarten. Meistens, wenn ich so Olympische Spiele verfolge, ich denke dann eher, dass ich mich ärgere, was für neue Sportarten aufgenommen werden statt Floorball, ärgert es mich, welche da noch drin bleiben dürfen. Und gerade so bei allen möglichen Pferdeveranstaltungen, da brennt es mir unter der Achsel, weil ich mir irgendwie frage, welche Reichweiten verpasst man denn da, wenn man das nicht aufnimmt? Ja, ich meine, wäre natürlich schade, wenn es nicht dabei wäre für die deutsche Medaillenbilanz, weil da irgendwie so der halbe Metallpott mitgenommen wird. Aber ganz im Ernst, irgendwie denke ich mir, alles, was ein Tier irgendwie mit anschleppt, hat bei Olympia nicht zu suchen. Aber gut, das ist dann vielleicht so ein bisschen subjektiv. Übrigens habe ich jetzt gerade nur so ein bisschen zur Illustration mir die aktuelle DOSB-Mitgliederliste aufgemacht, wo alle möglichen, damit man so ein bisschen die Größen der Sportarten auch so ein bisschen gut einschätzen kann. Also wir haben ja beim Floorball-Verband sind wir irgendwo um die 14.000 Mitglieder. Und wenn sich jetzt jemand ärgert, dass da jetzt Lacrosse reingeht, also zum Beispiel die Boxer und Bull und der Petanque-Verband, ja, also das ist das, wo die Männer im mittleren bis oberen Alter diese Metallkugeln im Park durch die Gegend werfen. Also von denen gibt es zum Beispiel 25.000. Also es kann sein, dass die in der Reihenfolge vor uns sind für die Olympischen Spiele. Eigentlich ist es schon befremdlich, was für
Sportarten. Demografisch eigentlich auch die bedeutendere Bevölkerungsgruppe, muss man sagen. Davon gibt es ja viel mehr.
Genau. Ja, das stimmt schon, ja. Also es ist, man unterschätzt gewisse Sportarten und Verhältnisse und man ist natürlich so in seiner Bubble und denkt sich, was wollt ihr? Aber es ist alles nicht so einfach. So ist es leider. Und dann holen wir natürlich auch noch die Ergebnisse von den Czech Open nach. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen habe ich den Bezug zu dem Turnier verloren, seitdem ich da ein paar Jahre nicht mehr anwesend war. Ich glaube, das muss ich irgendwann nachholen. Ich weiß, ich verspreche das immer meinen Berliner Jungs, dass ich da plötzlich auftauche und jedes Mal lasse ich sie sitzen. Aber wir nehmen es mal mit. Also in der Herren-Elite-Kategorie hat Tatran im Finale tatsächlich Pixbo geschlagen, mit 5-4 nach Penalty-Schießen. Ist sehr schwach ins Turnier gestartet. 0-6 gegen Zug. Später sind dann wieder die Zuger irgendwie liegen geblieben und hat tatsächlich in derselben Halle, in der man Champions Cup Sieger ist, auch jetzt diesmal die Czech Open gewonnen. Anders lief es im Damenfinale, da hat Pixbo gewonnen und zwar ganz deutlich 9-1 gegen die Damen aus Olomouc. Das ist auf jeden Fall ein Final-Überraschungsteilnehmer gewesen. Und wer so ein bisschen was für die Teilnehmerstatistik haben will, das hat mich überrascht. Also aus Deutschland waren tatsächlich mal 6 Teams da, das sind ja nicht Vereine, meistens sind ja so ein bisschen Mischmannschaften, davon 5 Herren, ein Damenteam. Und von diesen 6 Teams kamen 4 aus Berlin und Umgebung, wenn ich da Potsdam jetzt einfach mal so ganz dreist einschließen darf. Ich glaube, ist ein sehr seltsames Kräfteverhältnis. Wo ist denn der Rest von Deutschland? Was macht ihr? Wie viele Turniere habt ihr denn da bei euch in der Ecke, dass ihr euch so eine Gelegenheit entgehen lässt? Aber naja, okay, ist es so.
Ja, grundsätzlich haben wir, glaube ich, schon mal thematisiert, ne? Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass diese Turniergeschichte so ein bisschen eingeschlafen ist. Hm. Also es gibt ja auch fast, also wirklich wenig richtig relevante Turniere noch so für alle, sag ich mal, ne? Also es gibt entweder diese krassen breiten Turniere, glaube ich, so diese Fun-Turniere, und es gibt diese Elite-Vorbereitungsturniere. Aber solche Sachen wie Czech Open oder sowas in der Richtung, was ja irgendwie so die Brücke schlägt, wo irgendwie alle hin können, das gibt's eigentlich fast gar nicht, ne? Also Czech Open da ja mittlerweile echt mit so einem Alleinstellungsmerkmal. Magst du mir mal kurz sagen, ich habe es nicht gesehen, wo die zwei Teams herkommen, die nicht aus Berlin und Umgebung sind? Weil, soweit ich weiß, hatten die Hamburger beziehungsweise Hamburgerinnen auch immer, also häufig ein Team vertreten. Und ich glaube, Leipzig, die Ecke, war immer noch ganz gut dabei.
Ja, also ich glaube, auf jeden Fall, Leipzig war, glaube ich, die Damenmannschaft.
Ah, okay.
Ja. Und jetzt bin ich fleißig am Suchen. Ich glaube, das andere war das Darmstadt, glaube ich, die noch die sechste Mannschaft gestellt haben. Die Darmstadt Dukes, tatsächlich, aus Karben.
Das war verrückt. Da wusste ich tatsächlich gar nicht, dass es eine Floorball-Mannschaft gibt. Aber ja, sowas gibt's dann manchmal, ne? Dass du irgendwie einen Teamnamen noch nicht so oft gehört hast und dann sind das genau die, die zu den Czech Open fahren. Das ist immer witzig.
Ich glaube, der Nachteil in Deutschland für solche Turniere liegt tatsächlich darin, dass die Qualität relativ heterogen ist, ne? Also du, um ein Turnier zu genießen, willst du eigentlich, dass die Kräfteverhältnisse einigermaßen gleich sind. Du willst ja jetzt nicht, dass du jedes zweite Spiel irgendwie 10-0 gewinnst. Und dafür bleiben dir dann halt relativ wenig Vereine übrig. Wenn du in Tschechien spielst, dann kann auch ein Erstligist gegen Drittligisten spielen und wird vielleicht deutlicher gewinnen, aber es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich nichts von hat. Und dadurch ist die Masse halt auch da. Als wir damals, ich weiß nicht, ob wir irgendwann darüber gesprochen haben, können wir mal irgendwann mal ein Segment mit reinnehmen, als wir damals in Berlin die Extreme Berlin Open veranstaltet haben. Und dann hatten wir im ersten Jahr hatten wir im Finale, wir hatten ja Spiel Grasshoppers Zürich gegen Witkowice. Das war schon ein Zeichen, es lohnt sich in Deutschland ein internationales Floorball-Turnier auszurichten. Aber wir haben dann halt tatsächlich relativ schnell gemerkt, dass es sehr mühsam war, deutsche Vereine zu diesem Turnier herzuholen. Ja, obwohl wir imstande waren, sehr hochwertige ausländische Teams anzulocken, war es dann für die deutschen Teams dann irgendwie so, ja, das sind noch alle irgendwie im Urlaub und haben die Mannschaft noch nicht zusammen und da muss man ja hinfahren, das ist ja so teuer und irgendwann dachte ich, wisst ihr was, dann geht doch murmeln.
Ja, und was diese Heterogenität angeht, das mit mehreren Divisionen ist halt auch nicht so ganz einfach, ne? Bei den Czech Open ist es natürlich künstlich gegeben, weil man sich ja für drei oder mittlerweile sogar vier verschiedene Kategorien anmelden kann, aber das geht natürlich auch erst dann, wenn du eine gewisse kritische Masse erreicht hast, ja. Sage ich jetzt mal. Ne? Das geht natürlich nicht, wenn du nur 12 Teams hast.
Das stimmt.
Naja, wie dem auch sei, wenn wir gerade schon von Czech Open und Tatran geredet haben, an der Stelle nochmal kleiner Service-Hinweis für ein Highlight im September, was ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Wir hatten in der letzten Folge schon drüber gesprochen, aber wie gesagt, hier nochmal. Am 14.09. ist der Saisonauftakt der tschechischen Live-Sport-Superliga. Sie heißt gar nicht mehr Extraliga, ist mir aufgefallen, sondern sie hat jetzt auch einen fancy Namen. Nicht ganz so fancy wie Luppel, aber immerhin, wir sind nah dran mit Live-Sport-Superliga. LSL oder was auch immer dann die Abkürzung ist. Also 14.09. in Chemnitz spielt Tatran gegen Bohemians, also der letztjährige Meisterpokalsieger, Champions Cup Sieger und jetzt Czech Open Gewinner, das wahrscheinlich momentan beste Team im Floorball, spielt gegen Bohemians auf deutschem Boden. Das ist, glaube ich, für alle, die da sowieso einigermaßen auf der Region unterwegs sind, einen Besuch wert. Und ich gehe stark davon aus, dass es auch gestreamt wird. Da kann man ja sicherlich im Zweifel auch mal reinschalten.
Genau. Und eine Sache wollen wir so empfehlen, worüber wir im Netz gestolpert sind. Und zwar macht der Instagram Floorball Fam Account ein Tippspiel. Und zwar bei Kicktipp gibt es ein Pokal-Tippspiel, wo alle mitmachen können. Es sind relativ viele Leute dabei, deshalb hatte ich mir gedacht, ist es eigentlich ganz lustig, wenn man mal darauf aufmerksam macht. Ich hatte auch nachgefragt, ob es denn auch ein Bundesliga-Tippspiel geben wird. Und da hieß es, ja, das soll es eigentlich schon geben, das macht jemand anderes. Und das ist ja extrem viel Arbeit, wenn man diese ganzen Runden da einpflegen muss. Also insofern, also wenn es irgendwelche Tippspiel-Freunde unter euch gibt, dann dürft ihr gerne zuschlagen. Sucht euch einfach bei Instagram den Account Floorball Fam aus, F-A-M am Ende, und dann gibt es dann dementsprechenden Link zu dem Wettspiel. Übrigens muss ich da ganz kurz an das legendäre Tippspiel in unserem Berlin Rockets Kurs anschließen, weil das muss ich ganz kurz erzählen. Wir hatten so ein EM Fußball Tippspiel bei den Berliner Floorballern. Es war relativ groß und es war so unfassbar spannend. Ich war irgendwie so nach den ersten Runden, war ich irgendwie letzter abgeschlagen, hatte ich so richtig starkes Viertelfinale und dann entschied tatsächlich das allerletzte Spiel der Fußball-EM, also dieses Finale, sollte darüber entscheiden, wer gewinnt. Und ich habe, weil ich wusste, dass die anderen zwar, die vor mir liegen, dass sie irgendwie so sicher wetten werden auf Spanien, weißt du, so 2-1, habe ich gesagt, okay, ich muss riskieren. Ich habe 1-1 getippt und dann stand es tatsächlich noch in der 86. Minute 1-1 und ich dachte, das wird der epischste Tippspiel-Sieg, den es irgendwann mal gab. Und dann machen die Spanier tatsächlich noch das Tor und alles ist vorbei. Ja, also war ganz groß. Tippspiele kann es nicht genug geben.
Warte mal, aber zählt bei Kicktipp nicht immer das Ergebnis nach Verlängerung oder Elfmeterschießen?
Nee, ich glaube nicht. Nein, sie haben doch das 2-1 noch in der regulären Spielzeit gemacht.
Ja, genau, aber wenn du 1-1 getippt hast und das Ergebnis nach Elfmeterschießen gezählt hätte.
Nee, ach so, ja. Nein, bei uns war es eingestellt für 90 Minuten. Nee, das wäre ziemlich nicht gewesen. Ja,
das wäre ein gigantisches Eigentor gewesen.
Oder es wäre sehr riskant gewesen, weil ich habe riskiert, dass es geht 1-1 aus
und
es gibt.
Nach Verlängerung und Elfmeterschießen steht es immer noch 1-1.
Zuschauerrandale und es wird frühzeitig abgebrochen. Ich läuft dann nackter Kradoch will übers Feld, weil er muss unbedingt sein Wettspiel noch gewinnen.
Du, es gab ja, also bei der EM ist jetzt kleiner Exkurs, aber da gab es ja so viele Flitzer. Das wäre, glaube ich, gar nicht groß aufgefallen, wenn da noch einer mehr aufgetaucht
wäre. Ich wäre aufgefallen, das sage ich dir. Ich wäre aufgefallen. Naja, egal.
Okay. Und wir haben gerade schon drüber gesprochen. Tippspiel Pokal steht demnächst an. Da dürfte die erste Runde sogar schon durch sein, wenn ihr diese Folge hört. Bundesliga geht demnächst los. Zweite Floorball-Bundesliga Herren geht los. Erste Bundesliga Damen geht demnächst wieder los. Regionalligen und so weiter und so fort. Was nächste Saison nicht mehr losgehen wird, wenn ich das alles richtig mitbekommen habe, ist die zweite Floorball-Bundesliga der Damen, weil die einfach implodiert ist. Also, wir haben letzte Saison ja schon drüber gesprochen, ob eine Bundesliga mit nur drei Teams eigentlich so wahnsinnig viel Sinn macht. Ich glaube, es gab gewisse Gründe dafür, auch das ist jetzt gefährliches Halbwissen, mit dem ich hier komme, aber ich glaube, es gab gewisse Gründe dafür, dass die so durchgezogen wurde. Zum einen hatte das, glaube ich, auch wieder mit Fördertöpfen zu tun, über ein DOSB oder sowas in der Richtung. Wie gesagt, gefährliches Halbwissen, aber habe ich gehört. Zum anderen muss man vielleicht auch einfach mal sagen, gut, man muss auch mal was ausprobieren. Vielleicht muss man auch einfach mal eine zweite Floorball-Bundesliga mit drei Teams starten, um irgendwann wieder in eine gewisse Richtung kommen zu können. Man muss dann aber vielleicht auch an der Stelle das Fazit ziehen, hat nicht geklappt. Also ich glaube, Wernigerode ist ja aufgestiegen in die erste Floorball-Bundesliga der Damen. Und soweit ich weiß, haben sich einfach nicht mehr großartig andere Teams gefunden, die dann auch Lust hatte, Bundesliga Damen zu spielen, mit wieder nur so super wenig Teams. Und die zweite Floorball-Bundesliga Damen wird es jetzt nächste Saison einfach nicht mehr geben. Ich weiß nicht, ob das so schlimm ist. Ich glaube, eine erste Floorball-Bundesliga Damen mit darunter starken Regionalligen, vielleicht so 4 oder 5, wäre, glaube ich, schon eine ganz, ganz gute Vorstellung. Und jede Regionalliga vielleicht mit so 6 weiteren Teams oder sowas in der Richtung wäre auf jeden Fall ein cooler Schritt für einen Damen-Floorball. Und ich denke, es wäre super, wenn wir da hinkommen würden.
Ich würde da eine Sache ergänzen. Ich glaube, das war so 2007, 2008. Da hat man so richtig damit gekämpft, eine ordentliche Damenbundesliga aufzubauen, weil es viele Vereine gab, die gesagt haben, ja, es ist uns zu viel Aufwand, jetzt einmal quer durch Deutschland zu fahren. Aber eigentlich würden wir ja gern. Und was wir damals gemacht haben, wir haben da so, ich glaube, das hieß, irgendwie so eine Challenge war das, an der Floorball Challenge. Jedenfalls waren das zwei, drei Termine, bei denen sich alle möglichen Vereine, das waren auch Erstligisten, aber es waren dann auch eben Mannschaften, die vielleicht irgendwann mal gerne mehr spielen würden, aber eben vielleicht noch nicht so weit sind, getroffen haben und in so einem kleinen Turniermodus im Grunde an 3 oder 4 Wochenenden untereinander gespielt haben. Ich glaube, dass man eben sehr kreativ sein muss, wenn man so eine Randsportart ist und dass man im Zweifel Vereinen, die so oft irgendwie so dazwischen stehen, zwischen Regionalliga und irgendwann mal vielleicht auch bundesweit zu spielen, dass man denen vielleicht auch so eine etwas kreativere Serie anbieten muss, wo man sich mal trifft, wo man so ein bisschen Erfahrung sammelt, wo man auch so ein bisschen ranschnuppert und sich denkt, oh, das wäre doch eigentlich ganz schön, wenn man sowas öfters hätte. Ich glaube, dass solche kreativen Ansätze fehlen noch.
Mhm. Ja, oder irgendwie sowas wie Playoffs über die Regionalligen weg oder sowas in der Richtung, ne? Dass man noch irgendwas drüber hinaus schafft. Ja. Ja, das kann sein. Gut, und dann gehen wir rüber in unsere Rubrik WhatsApp Bundesliga. Und zwar ist jetzt ja gerade die heiße Phase der Silly Season, wo man gerne mal verfolgt, was passiert eigentlich so auf dem Transfermarkt, welche Spieler wechseln wohin, welche Spielerinnen wechseln wohin, wer geht ins Ausland, wer kommt aus dem Ausland, wer wechselt vielleicht nochmal zum Lokalrivalen, weil er sich da bessere, mehr Chancen auf Spielzeit oder mehr Chancen auf Titel oder was weiß ich was verspricht. Was schade ist, ist, dass es dieses Jahr leider keine Silly Season Artikel vom Floorball Mag gibt. Die haben das ja die letzten Jahre immer sehr, sehr konsequent durchgezogen, wo man immer sehr, eine sehr kompakte Übersicht zusammengestellt, wo man sich immer anschauen konnte, wer wechselt eigentlich welchen Verein, wann, wohin und so weiter und so fort. Fand ich immer sehr, sehr cool. Schade, dass es dieses Jahr nicht gibt. Gibt's leider allerdings nicht nur vom Floorball Mag nicht, sondern auch sonst von keinem anderen Anbieter. Hätten wir auch machen können, Jan, muss man ehrlich sagen. Aber haben wir nicht gemacht, hat auch niemand anders gemacht. Deshalb müssen wir uns jetzt mit einer etwas abgespeckten Variante bemühen. Und zwar habe ich zumindest mal alles zusammengeschrieben, was man finden kann, ohne jetzt die ganzen Instagram-Kanäle und Websites und so weiter und so fort der ganzen verschiedenen Bundesligisten durchzugehen. Und habe mal aufgeschrieben, was denn auf der offiziellen International Transfer List von der IFF hinterlegt ist. Kleine Info, wir nehmen auf am 18.08., weil bei uns beiden noch der ein oder andere Urlaub ansteht, beziehungsweise bei uns dreien, muss man sagen, an der Stelle. Nehmen wir ein bisschen früher auf, weil wir sonst nicht hinbekommen mit vernünftig hochladen, bearbeiten, schneiden und so weiter und so fort. Wäre ein bisschen cooler, wenn wir es später machen würden, dann würden wir noch mehr internationale Transfers mitnehmen können, aber zumindest sollte es reichen, um einen ersten großen Abriss, einen ersten kleinen Abriss zu liefern, auch wenn der ein oder andere Transfer sicherlich noch dazukommen wird. Und zwar gehe ich einfach mal durch, was bisher bei den Bundesligisten in der ersten Floorball-Bundesliga Herren passiert ist. Und zwar nur die Transfers, die schon offiziell auf der IFF Transferlist stehen. Also es kann sein, dass es noch weitere Transfers gab, die es vielleicht aber noch nicht auf die Transferlist geschafft haben, beziehungsweise die es noch geben wird. Es kann auch sein, dass einige von den Transfers noch gar nicht bei Instagram oder von den Vereinen oder sowas in der Richtung veröffentlicht worden sind und eigentlich noch inoffiziell sind. Aber Leute, come on, wenn die Transfers auf der Transferlist stehen und ihr es noch nicht veröffentlicht habt auf eurer Homepage, dann hat da die Social Media Abteilung gepennt. Von daher, das darf dann, denke ich, auch von uns verkündet werden. Wie gesagt, sind nur internationale Transfers. Alles, was sich in Deutschland abgespielt hat, auch wenn irgendwie der ein oder andere Legionär innerhalb von Deutschland die Fronten gewechselt hat, das taucht hier alles nicht auf. Und gerade bei Wernigerode war auch relativ viel Bewegung drin. Wir haben jetzt allerdings die Zweitligisten außen vor gelassen. Deshalb, wenn ihr wissen wollt, was bei Wernigerode los ist, guckt bei denen entweder auf die Homepage bei Instagram nach oder guckt selber auf die Transferlist. Findet man unter flowboy.sport und dann relativ weit oben. Also, wir gehen rein. Bei Weißenfels gibt es zwei Abgänge ins Ausland, nämlich Jere Kartinen, einer der Finnen, die letzte Saison dazugestoßen sind, und Luca Leon Bayrich, soweit ich weiß, Weißenfelser Eisengewächs, geht zu den Iron Marmots nach in die Schweiz.
Entschuldigung, also tatsächlich, hast du tatsächlich gerade dich versprochen und hast gesagt Eisengewächs, weil er zu den Iron Marmots geht? Oh, das ist ein inhaltlich schöner Versprecher. Entschuldigung, ich wollte dich kurz highlighten.
Falls ich das getan habe, dann stimmt es. Stark. und dann gehen wir auf die Zugangsseite. So, da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Wie gesagt, offiziell auf der IFF Transferlist steht bisher nur Henry Stenfors. Der kommt von Rauman Salba. Ich vermute, das ist ein Finne und ein finnischer Verein. Und dann gibt es allerdings noch zwei Kollegen, die wir schon angerissen haben, nämlich die beiden Kleinfeldletten aus der letzten Folge, der ein oder andere möge sich erinnern. Die haben nämlich bei den Slowakian Open, waren das, glaube ich, wo Weißenfels zuletzt mitgespielt hat und das Turnier meines Wissens nach auch gewonnen hat. Da haben die beiden auch schon mitgespielt. Und zwar nennen die sich Christas Babris und Jekaps Kais, so deutsch ausgesprochen, wie es nur irgendwie geht. Die werden sicherlich in den nächsten Monaten, vielleicht sogar in den nächsten in den nächsten Wochen oder Tagen, wahrscheinlich eher Tagen, auch noch auf der Transferlist auftauchen. Wir nehmen es hier mal vorweg. Das wäre der derzeitige deutsche Meister. Dann bei Hamburg gibt's einen internationalen Zugang, was ja immer mal eine Seltenheit ist, aber vom HCR Winterthur kommt Pascal Kern. Dann kommen wir zu Chemnitz und direkt danach auch zu Holzbüttgen und da ist eine Menge Bewegung drin. Bei Chemnitz gibt es gleich 5 Abgänge, nämlich Vainö Parvilein, Olli Wiegmann, Niki Lemberg, Robert Montell und Nathanael Böhnheim gehen alle nach Finnland zu diversen unterschiedlichen Vereinen. Und dafür gibt's 4 Zugänge auf der Gegenseite, nämlich Rico Kulmala kommt von O2 wahrscheinlich. Jyväskylä, Juho Kevinen kommt vom M-Team, Matthias Kikoski kommt von Classic und Viljami Haana kommt vom IBK Tarkanen. Und ähnlich mit Abstrichen sieht es aus bei Holzbüttgen. Bei Holzbüttgen gibt es bisher nur einen Abgang, nämlich Nico Pikarainen, der geht wieder nach Finnland. Könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere noch dazukommt. Holzbüttgen war, glaube ich, zuletzt auch immer so in dem Modus, die Finnen oder die Legionäre aus dem Norden sind eher eine Saison da als mehrere Saisons. Und dafür würde auch sprechen, dass es auch hier 3 Zugänge aus dem Ausland gibt. Nämlich Veti Koivisto kommt von Vemersalmen Vesa. Christoph Manur kommt von Butchis und Juuso Jilinen kommt von, um Gottes Willen, Mantiharjun Virkistis. Wenn hier irgendjemand Finnisch spricht, hoffe ich, dass er die Folge nicht hört, weil das ist, glaube ich, sonst richtig unangenehm.
Hast du diesen Namen, schön, dass ich da reinspringe mal wieder, aber hast du diesen Namen von diesem iranischen Ringer gesehen, glaube ich, bei den Olympischen Spielen? Der hatte einen Vornamen, der bestand aus 3 Buchstaben, ich glaube, er hieß Ars. Und dann hatte er einen Nachnamen, der bestand, glaube ich, aus 37 Buchstaben. Und man konnte das nicht zusammenpacken. Und ich musste mich an meine Mutter erinnern, die meinte, der Junge hat so einen schrecklichen Nachnamen, der muss einen sehr, sehr kurzen Vornamen haben. Aber ich befürchte, das haben sich die Eltern bei Mantiharjun Virkististis nicht gedacht. Schade.
Danke, Jan. Wertvoller Beitrag an der Stelle.
Dafür bin ich da.
Wir machen weiter mit Bonn. Bei Bonn verabschieden sich auch 2 Legionäre. Alexi Havia geht wieder nach Finnland und Erik Sochmann? Jan, Hilfe?
Ich glaube, Sochmann.
Sochmann geht nach Tschechien zurück. Dafür kommt von den E-Sport Oilers Emil Kallio. Bei Berlin gibt es einen Neuzugang. Das ist ein Quasi-Legionär. Jakob Schneidmann kommt von Tikkurilan Tikkurit. Ich glaube, das ist ein Eigengewächs, Jan, oder? Das weißt du wahrscheinlich besser als ich.
Ja, der kommt einfach wieder zurück.
Ja, okay. Und bei Kaufering haben wir auch ein bisschen Bewegung. Da gibt es einen Abgang, nämlich Jan Küchli. Der geht wieder in die Schweiz. Und ich glaube, es gibt noch einen zweiten Abgang, theoretisch. Das ist jetzt wieder Halbwissen. Ich glaube, Anton Luca geht, glaube ich, von Kaufering nach Bonn, wenn ich es richtig auf der Rechnung habe. Und dann gab es noch einen zweiten Finnen, der letzte Saison in Kaufering gespielt hat. Da weiß ich noch nicht, oder weiß man, ich weiß es nicht, was mit dem passiert. Dafür gibt es wieder 3 Zugänge auf der Habenseite, nämlich Isaac Jansson kommt von Helsingin Gardens. Zur Abwechslung war ein Schwede, alles sehr finnisch und manchmal tschechisch dominiert hier. Dann gibt es einen Juho Laxo, der kommt von Merikoski und einen Emile Jilinen, der kommt von HP. Und beim Aufsteiger aus Schenefeld haben wir auch 2 internationale Zugänge. Allerdings pseudo-international. Es sind schon internationale Transfers, sind aber beides deutsche Spieler. Kilian Mayberg kommt von LI20 IBF und Georg Gahns kommt von Thunders IBF. Also beides Spieler, die ein Auslandsjahr in Schweden gemacht haben. So. Ich würde sagen, bevor wir zur City Season der Damen kommen, Jan, sprechen wir einmal abschließend über die bisherige City Season der Herren, beziehungsweise zumindest über die internationale City Season. Was kommen da für Gefühle bei dir auf, wenn du diese Liste so siehst?
Ich bin ein bisschen überwältigt, oder? Es ist, man sucht so eine Struktur darin. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen abgehärtet nach den letzten Jahren. Was mich ein bisschen stört, ist, dass sehr, sehr selten einer von diesen ausländischen Verstärkungsspielern tatsächlich irgendwie irgendwo so einen Eindruck hinterlässt, dass ich mich gerne an ihn erinnere. Also es sind meistens so Spieler, die sind dann natürlich besser als der durchschnittliche deutsche Spieler, der in dem jeweiligen Verein ausgebildet wurde, einigermaßen gut, so vielleicht wie die deutschen Topspieler, vielleicht ein bisschen besser, aber jetzt mit Ausnahme von Olli Wickmann letztes Jahr, da gab es vielleicht damals noch so einen Granlund, der war mal gut, aber es ist jetzt irgendwie so ein, ich will nicht sagen so ein Verwässern, aber ja, mir fehlen so ein bisschen die Stories, aber vielleicht sind wir da auch selbst schuld, dass wir sie nicht suchen und nicht finden, aber insgesamt lässt mich das so ein bisschen emotionslos zurück. Was und du?
Ja, ich gehe da komplett in die gleiche Kerbe. Ich glaube, ich bin da sogar noch mehr Anti, als du es gerade so ein bisschen hast durchblicken lassen. Also ich finde, verwässern ist genau das richtige Wort. Also ich habe auch das Gefühl, dass es nach Corona noch mal viel krasser geworden ist. Hm. Also ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, dass wir in dieser Masse so viele Transfers hatten auf dem internationalen Markt, die wirklichen substanziellen Bestandteile von einem Kader einnehmen. Ja. Und wir haben ja auch richtig viele von den Vereinen mittlerweile. Also Weißenfels hat da ja immer schon relativ weit oben mitgespielt, aber auch bei denen waren es ja eher so 2 Leute pro Saison, die gegangen und gekommen sind. Und bei denen ist es ja auch so, dass die Legionäre häufig mal länger da sind als ein Jahr. Also da gab es ja durchaus auch mal welche, die 2 oder 3 Jahre da waren. MFBC hatte ich immer das Gefühl, war ähnlich wie Weißenfels so. Aber das waren ja auch über lange Zeit die einzigen beiden Vereine, die wirklich was gemacht haben auf dem Transfermarkt. Also international gesehen jetzt. Mhm. Ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber mittlerweile haben wir ja so eine Riege an Vereinen. Und da würde ich jetzt einfach mal Chemnitz, Holzbüttgen, Bonn und Kaufering reinnehmen, die auch richtig, richtig viel machen. Aber dies, ich habe das Gefühl, also da wird viel über Quantität versucht einfach. Und ich weiß nicht, ob ich da so großer Fan von bin. Gerade weil du es schon sagtest, der klassische Legionär, finde ich, der mittlerweile nach Deutschland kommt, ist halt nicht ein absoluter Ausnahmespieler oder sowas, sondern ist ein guter deutscher Bundesligaspieler. Also, wenn man es mit deutschen Spielern vergleicht. Aber halt nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob das ein Scouting-Problem ist. Ich habe keine Ahnung, wie die Vereine arbeiten, aber wir wissen ja alle, Floorball ist jetzt noch nicht so unendlich durchorganisiert und professionell in Deutschland, leider. Von daher weiß ich nicht, ob man da sich vielleicht so 2, 3 Highlight-Videos anguckt und dann sagt er, ja, ich hätte schon Bock, bei euch eine Wohnung umsonst zu bekommen, und dann ist es schnell mal unterzeichnet und nach 3 Monaten merkt man dann erst, der ist ja gar nicht so gut wie auf den Highlight-Clips, wo er von der Mittellinie schießt, so weiß ich nicht, vielleicht ist das auch eine böse Unterstellung. Aber wie du es gerade schon sagtest, ich habe das Gefühl, so Leute wie Olli Wiegmann sind so die krasse Ausnahme. Und mich erinnert das so ein bisschen an so einen Lostopf, weißt du? Mhm. Da sind irgendwie so 30 Legionärslose drin. Und viele Vereine hoffen, dass Olli Wiegmann loszuziehen. Dass da so ein ausländischer Spiel ist, der halt so einen Verein tatsächlich mal so ein bisschen transformiert und ein bisschen mehr aus dir macht. Aber das passiert halt einfach wahnsinnig selten. Und es ist ja auch nicht so, als würde man dafür nichts aufgeben. Also zum einen finanziell, das ist klar. Aber wenn ich jetzt meine 4 Legionäre von letzter Saison abgebe und 4 neue Legionäre hole, dann habe ich entweder, je nachdem, wie ich die aufteile, habe ich ja entweder eine komplette neue erste Linie oder in meiner ersten und zweiten Linie habe ich einen krassen Spielerwechsel drin. Ich finde es auch irgendwie schwierig, da eine vernünftige Philosophie zu etablieren und gleichzeitig junge Spieler ranzuführen und denen zu sagen, hier, guck mal, wenn du noch ein bisschen besser wirst, dann kriegst du Spielzeit und so, und dann kommt nächste Saison, kommt irgendwie wieder der dritte neue Finne. Weiß ich nicht. Ich bin irgendwie nicht so wahnsinnig Fan von dieser ganzen Geschichte. Und ich frag mich auch, also wenn ich jetzt so ein Verein bin und mir 4 Legionäre hole und dann werde ich nicht mehr 9., sondern 7., so, habe ich dadurch so viel gewonnen? Hätte ich nicht mehr dadurch gewonnen, wenn ich vielleicht versucht hätte, nachhaltig was aufzubauen, vielleicht noch 1, 2 Saisons irgendwie im Tabellenkeller in Kauf nehmen, aber dafür vorwärts kommen, was die Entwicklung meiner eigenen Spieler angeht? Klar, man könnte natürlich auch andersrum argumentieren und sagen, Trainingsqualität ist viel höher, die haben mehr Vorbilder, an die sie sich orientieren können, dadurch entwickeln sie sich besser. Also ich will da gar nicht so unendlich anti sein. Ich sehe schon, dass das durchaus auch den einen oder anderen Vorteil bringen kann. Aber so komplett überzeugt bin ich von der Dynamik, was die letzten 2, 3 Jahre hergibt, nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich sehe das ähnlich. Natürlich kann der Verein dann auch argumentieren, naja, jetzt werde ich zwar 7., aber wenn ich die Ausländer nicht habe, dann bin ich irgendwo im Abstiegsraum und da will ich auf keinen Fall hin. Ich glaube, das war so ein bisschen auch der Gedankenweg von Wernigerode in den letzten Jahren.
Wernigerode wollte ich gerade ansprechen nochmal. Das ist ja eigentlich das beste Beispiel, ne? Die hatten ja letzte Saison 7 Legionäre im Kader. Und gefühlt hatten die gar keine Auswirkungen.
Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe kurz überlegt, ob also diese Sache mit diesem, dass es keine Persönlichkeiten oder dass es keinen Eindruck hinterlässt, ob das nicht wie diese mit dieser Geschichte ist, dass im Moment, wo du 30 wirst, bewertest du die ganze neue Musik, die kommt, die ist viel, viel schlechter, als die es früher mal gab. Das ist irgend so eine statistisch belegte Tatsache. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man früher einfach sich so ein bisschen mehr mit den Leuten kannte und sich deshalb mit ihnen vielleicht etwas mehr identifiziert hat und man deshalb diese Persönlichkeit mehr greifen konnte. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, so ein Eskelinen, das war für mich so ein Highlight, dass der damals für Weißenfels gespielt hat, ein überragender Spieler. Und eben solche Persönlichkeiten habe ich habe ich in der Liga lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, diese, was der Liga mit Sicherheit gut täte, und da dürfen gerne auch wieder alle irgendwie aus Finnland kommen, ich glaube, ausländische Trainer würden der Liga gut tun. Und zwar nicht welche, die zu Hause keinen Job kriegen und nichts mehr zu tun haben, sondern welche, die dann tatsächlich akquiriert werden und mit einer entsprechenden Gegenleistung gelockt werden, die dann halt auch so eine Struktur- und Entwicklungsarbeit in einem Verein aufbauen können. Das, was sie letztendlich irgendwie mitgenommen haben. Ich finde, das ist viel, viel spannender. Und was mir noch gerade eingefallen ist, das schafft auch stärker so ein bisschen die Sympathie für Hamburg, die da selten im Ausland fischen. Und tatsächlich überraschend auch für Schriesheim. Ja, also Hut ab, dass die das ohne ausländische Verstärkungsspieler hinbekommen. Und was ich interessant finde, ist, wenn ich so drüber nachdenke, Berlin hatte ja früher immer so dieses Glück, dass, weißt du, da kommen die Studis und da ist immer irgendein Finne und ein Schweizer und ein Schwede drunter und im Grunde ist so deine gesunde Mittelmäßigkeit gesichert für die nächste Saison. Und das hat tatsächlich mit Corona, weil du das vorhin angesprochen hast, total nachgelassen. Also ich glaube, im Grunde ist Janne Makkonen der letzte finnische Spieler gewesen, der irgendwie zum Team gestoßen ist. Und sonst kommen wirklich keine ausländischen Spieler mehr. Jetzt gibt es so eine neue polnische Welle. Das hängt so ein bisschen mit der Nähe an der polnischen Grenze zusammen. Aber das ist jetzt vielleicht auch nicht so ein nachhaltiges Sportkonzept. Insofern ist es interessant, dass da Berlin so ein bisschen blutet. Ah ja, kann ja irgendwelche Gründe haben, die man nicht so sofort erschießen kann.
Wo du gerade Jannes Namen gesagt hast, da sind wir ihm eigentlich ein bisschen unfair auf den Schlips getreten gerade. Ne? Ich finde ja schon, dass Janne auch eine gewisse Story mitbringt.
Ja, das stimmt.
Und auch als Team, aber trotzdem, grundsätzlich bin ich bei dir. Also das waren für mich so in den letzten Jahren wahrscheinlich die einzigen. Makkonen, Wiegmann und vielleicht noch so Kukkonen, Weißenfels. Da hatte ich das Gefühl, da war auch ein bisschen mehr Emotionalität drin, sag ich jetzt mal, als bei dem ein oder anderen Legionär, die es da so drumherum noch gab. Und also, damit will ich jetzt auch niemandem zu nahe treten. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere in seinem Verein vielleicht eine hoch angesehene Persönlichkeit war und da richtig coole Sachen gemacht hat und irgendwie 12.000 Jugendtrainings die Woche gemacht hat oder sowas. Das kann alles sein. Aber jetzt so, was man von außen betrachtet, so mitbekommen hat, hatte ich das Gefühl, dass die irgendwie schon noch ein bisschen was Größeres sind als einfach nur ein ausländischer Spieler, die jetzt in Deutschland spielen, sondern die noch ein gewisses
Etwas mitgebracht haben. Er muss ja gar nicht mal so ein Herzchen sein. Also Eskelin war ein ziemliches Arschloch, wenn ich mich gut erinnere daran.
Stimmt auch, ja.
Zumindest gegenüber den anderen Mannschaften. Aber umso besser. Ja, also ich meine, du hast eine Sportart, die braucht halt neue Geschichten. Und wenn da halt 25 kopierte Finnen rüberkommen, gut, dann läuft der Ball im Durchschnitt ein bisschen schneller. Aber Charakter, ich weiß nicht, den Charakter der Liga stärkst du nicht. Und im Zweifel nimmst du auch Plätze weg von Spielern, die vielleicht eben länger in diesem Verein sind und dadurch dann halt auch im Verein diese ganzen Identifikationsgeschichten einfach aufbauen könnten, es aber dann nicht tun, weil du dann halt so ein paar Retortenlegionäre da hast. Ja. Gut, das sind vielleicht harte Worte, aber die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen sein.
Auch zu dem Thema interessieren uns natürlich, wie eigentlich bei fast jedem Thema, sehr, sehr eure Meinung. Also was ihr zur Legionärsflut, ist es überhaupt eine, was ihr da so von haltet, wie ihr das Ganze bewertet, vielleicht auch wie die Vereine das Ganze sehen. Schreibt es gerne bei uns irgendwie, entweder als Nachricht bei Instagram oder wenn es öffentlich gemacht werden soll, auch einfach in den Kommentar zu den Folgen hier. Lesen wir uns immer gerne durch und steigen hin und wieder ja auch gerne mal in die Diskussion dann mit ein. Und dann gehen wir rüber zur Silly Season der Damen und da hat es du die erste News für uns, Jan.
Tatsächlich. Und zwar hört Laura Neumann auf beim UHC Weißenfels, langjährige Nationalspielerin und Führungspersönlichkeit bei den Weißenfelserinnen. Ich hatte schon einmal so eine kleine Ode an sie gesungen. Und zwar, ich hatte ja die Ehre, sie damals in der U19-Nationalmannschaft zu trainieren. Und sie war tatsächlich für mich eine der ganz, ganz, ganz wenigen Spielerinnen in Deutschland, die so eine, ja, ich sage es vielleicht ein bisschen banal, aber die so eine internationale Art hatten zu spielen. Also einerseits sehr pragmatisch, aber sehr orientierungsstark, überragend spielintelligent. Und wenn man sich überlegt, wie wichtig sie auch für Weißenfels die Jahre war, einfach auch so eine Art Bindeglied oder so ein Motor oder so eine Schnittstelle, da kann man sich überlegen, was man will, ist es schon sehr schade, dass sie den deutschen Floorball-Sport aufgibt. Sie war auch eine sehr soziale Person, oder ich rede jetzt über sie, als ob sie irgendwo ertrunken wäre. sie ist ja immer noch da und ich hoffe, dass sie dem UHC Weißenfels und dem deutschen Floorball-Sport erhalten bleibt, vielleicht als Trainerin, weil ich glaube, sie ist genau der Typ von Mensch, den man in der Sportart braucht, auch nach Karriereende.
Ja, stimme ich uneingeschränkt zu und gehe über zur auch hier internationalen Silly Season erst einmal. Auch da hat sich ein bisschen was entwickelt in den letzten Jahren. Und zwar ist bei den Damen, also früher hatte ich das Gefühl, es gab immer internationale Transfers bei den Herren und bei den Damen gab es vielleicht einen pro Saison oder sowas in der Richtung. Und auch da ist mittlerweile ein bisschen mehr los. Es gibt einen Verein, der auch hier fleißig Legionärinnen akquiriert und ersetzt hat. Und dann gibt es aber auch tatsächlich die Bestrebung, dass immer mehr deutsche Spielerinnen ins europäische Floorball Ausland gehen. Letzte Saison war das ja schon mit Lena Backus und Theresa Beppler-Alt, zwei Topspielerinnen von den Dübner Füchsen. Und jetzt kommen weitere Spielerinnen dazu. Auch da liste ich einfach mal auf, was bisher so passiert ist. Und zwar geht von den Dümtener Füchsen geht Annalena Best zu Saipa nach Finnland. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in der letzten Folge thematisiert. Natürlich super schwerer Schlag für die Dümtner Füchse. Sie haben es letzte Saison ja wieder geschafft, den Meistertitel zu holen. Jetzt ohne Annalena Best, die vielleicht klar beste Spielerin. Ist die Frage, ob Wynonna Jürgens da noch ein Gegenwort einlegen möchte oder nicht. Auf jeden Fall eine von den zwei ganz klaren Topspielerinnen von den Dümtner Füchsen. Geht nach Finnland. Bei Weißenfels gibt's auch einen Abgang nach Saipa. Und zwar geht Lara Schubert dahin. Bei Leipzig-Grimma gibt's auch einen recht gewichtigen Abgang, würde ich sagen. Hanna Götze geht nicht nach Finnland, sondern in die Schweiz zu den Floorball Riders. Und bei Bonn ist ein bisschen mehr los. Da gibt es zwei Abgänge, nämlich Marilyn Rivis, die geht zurück nach Estland und Teresa Susukova geht zurück nach Tschechien. Und dafür gibt's zwei Zugänge aus der Schweiz, nämlich die von Miriam Götz, die kommt von Vasa und Sophie Baruth kommt von den Red Ants Rüchenberg.
Ja, ich muss sagen, ich finde es schon ganz nice, dass wieder mehr deutsche Spielerinnen ins Ausland gehen. Das hat es ja früher, wir hatten ja, glaube ich, irgendwann auch schon drüber gesprochen, früher deutlich mehr gegeben. Da gab es so die Kandidatinnen wie Katja Timmel oder Sandra Dirksen. Das waren ja so damals die Leistungsträgerinnen der Nationalmannschaft, die über viele, viele Jahre hinweg in der Schweiz gespielt haben, bei Winterthur. Ich weiß nicht.
Beide bei Winterthur. Eine Zeit lang und dann ist Katja, glaube ich, nochmal gewechselt. Ja, aber am Anfang beide bei Winterthur.
Genau. Und das ist ja dann schon ein Spitzenverein gewesen. Das trägt natürlich eine gewisse Qualität und Routine dann auch in die Nationalmannschaft rein, die damals schon sehr, sehr kostbar war. Und das habe ich das Gefühl, hat vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt. Und insofern, wenn so eine Spielerin wie Annalena West da nochmal so eine Schippe drauflegt bei Saipa, dann holla die Waldfee, dann haben wir, glaube ich, schon ein paar ordentliche Schützen da am Start.
Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Witzig, dass du es gesagt hast, weil in dem Moment, wo du sagtest, früher mehr deutsche Spielerinnen ins Ausland, musste ich auch sofort an Sandra Dirksen denken, die damals bei Winterthur ja sogar Kapitänin geworden ist, glaube ich, und mehrfach Schweizer Meisterin. Und da war Winterthur ja auch noch ein richtig heftiger Verein in der Schweiz, ne? Also gerade die Red Ants, die haben da ja, glaube ich, 2, 3 Titel hintereinander geholt. Mittlerweile sind sie ja so ein bisschen unter ferner Liefen, sage ich mal, in der Luppe. Also ich glaube immer so 5. oder sowas in der Richtung. Oder 6, irgendwie sowas. Ich glaube, unteres Ende Playoffs. Ja, das war auf jeden Fall eine Zeit, das war spannend. Hatte man auch noch nicht so oft, glaube ich, dass einfach eine deutsche Spielerin ins Floorball-Top-Ausland geht und da eine absolute Leistungsträgerin wird. Das war eine coole Zeit. Und dann, wir haben es in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben heute nicht so richtig ein bombastisches Hauptthema, aber wir müssen euch noch nachliefern den endgültigen Abschluss der letzten Bundesliga-Saison. Und zwar habe ich gelernt, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, dass man sich auf jeden Fall immer über alles lautstark in einem Podcast beschweren sollte, Jan. Das sollten wir uns merken.
Wie viel Macht wir haben.
In der letzten Folge habe ich ja wieder einmal geflucht über den Saisonmanager und dass es kein Archiv gab. Und dann hat sich sehr, sehr schnell, ich glaube tatsächlich 2 Tage, nachdem die Folge veröffentlicht wurde, hat sich Jan Hoffmann bei mir gemeldet. Vielen Dank an der Stelle, Jan. Und hat mir Links geschickt zum Archiv vom Saisonmanager, zu den beiden Saisons, die man da jetzt nicht ohne weiteres abgreifen kann. Es gibt also auf jeden Fall ein Archiv. Ich glaube nur, dass es noch nicht allgemein bekannt ist. Vielleicht muss man die Links noch irgendwie einbetten oder sowas in der Richtung im Saisonmanager. Auf jeden Fall, man kann sich angucken, was in den zwei letzten Saisons passiert ist. Und der Link zur letzten Saison, jetzt einmal hier für die Öffentlichkeit, lautet 2324.archiv.saisonmanager.de. Dann landet man überraschenderweise in der Saison 2023/2024. Wenn man eine Saison weiter vorgehen möchte, weil die auch nicht öffentlich ist, dann muss man stattdessen eben 2223 eingeben. Sorry, Jan, du darfst.
Entschuldigung, dass ich ins Wort gefallen bin. Da war so eine kleine Lücke, da hier rätsch rein. Ich dachte schon, du sagst, du liest einen Link vor. Du hast mich also an das Berliner Sport am Schöneberg erinnert, das tatsächlich Briefe schickt, wo dann so ein kryptischer 4-Zeilen-Link ist, wo man dann irgendwo die Verfügbarkeit von Hallen sieht. Und das ist, weißt du, das ist so ein Deep-Link.
/374 Raute, Apostroph oben, Komma.
Und das machen die und denken sich nichts dabei. Und ich dachte, jetzt kommt ein 2,5 Minuten Link-Vorlesebeitrag von Tillmann.
Aber ich hätte mal einfach anfangen sollen, so einen ellenlangen Link hier vorzulesen, bis so nach dem Motto, wann sagt Jan was? Wann sagt er, jetzt wird's vielleicht zu lang? Nein, der Link ist sehr einfach. Wie gesagt, 2324.archiv.saisonmanager.de. Ich glaube, das geht noch einigermaßen. Und jetzt, wo wir die Archivlinks haben, hatten wir euch noch 2 Sachen versprochen. Nämlich zum einen die Auswertung vom Tippspiel der letzten Bundesliga-Saison und zum anderen All-Star-Teams zur letzten Bundesliga-Saison. Und wir fangen an mit der Tippspiel-Auswertung. Wer von euch nochmal sehen möchte, was Jan und ich letzte Saison getippt haben, müsst ihr auf unseren Instagram-Feed gehen, müsst ein bisschen nach unten scrollen. Keine Angst, wir posten normalerweise nicht unendlich viele Sachen. Man findet das relativ schnell. Und dann gibt's da so 4 Tipp-Kacheln. Einmal Bundesliga Damen, einmal Bundesliga Herren, jeweils von uns beiden. Und wir haben getippt Endplatzierung in der Tabelle, wir haben getippt Topscorer bzw. Topscorerin, wir haben getippt Meister und wir haben bei den Herren getippt Absteiger, bei den Damen nicht, weil da kann niemand sportlich absteigen. Und wir haben es so gemacht, dass Absteiger, Meister bzw. Topscorer, Topscorerin jeweils 3 Punkte gebracht haben und eine richtige Platzierung in der Abschlusstabelle brachte 1 Punkt. Und wenn man, es war egal, ob man jetzt einen Platz vorbei war, also wenn ich jetzt beispielsweise Weißenfels auf den 12. getippt habe, sie sind aber Erster geworden, war das genauso, wie wenn ich Weißenfels auf den 2. getippt habe, sie sind aber Erster geworden. Also das war am Ende egal, es ging um die Abschlusstabelle, reguläre Saison, richtige Platzierung 1 Punkt, falsche Platzierung 0 Punkte. So, und bei den Herren sah es bei uns beiden gar nicht so wahnsinnig gut aus, Jan. Da hast du kümmerliche 2 Punkte geholt.
Ja, aber weil ich auch viel, Entschuldigung, aber ich war auch viel mutiger als du. Weißt du, du hast.
Und ich hab 6 Punkte geholt.
Ja, Jan. Weißt du, Weißenfels tippen, das ist einfach so langweilig. Ich habe mich ein bisschen aus dem Fenster getraut und aus dem Fenster gelehnt. Und hier, ich habe Hamburg mal getippt, mal so ein bisschen Geschichte schreiben. Ich habe hier Topscorer, weil er viele S im Namen hatte. Weißt du, ich habe so ein bisschen mitgedacht, so ein bisschen Liebe gegeben, ja. Und du spielst auf Nummer sicher, das kann jeder. Aber okay, gut. Aber schlimmer sieht es bei den Damen aus, weil da wäre ich Sieger gewesen und du hast hier irgendwelche Extrapunkte ganz, ganz verdächtig durch diese ganz seltsame Schiebung beim Verband, dass es dann noch so am Ende irgend so Punktabzug bei UAC Weißenfels gab und die Damen dann runtergerutscht sind. Und das ist der einzige Grund, warum du mich noch eingeholt hast und wir da jetzt punktgleich sind mit 8-8. Ja, das will ich nur mal hinzufügen.
Ja, aber zu einem richtig, richtig guten Tipper gehört ja nicht nur die Ergebnisse vorherzusehen, sondern auch die anderen Entwicklungen, die es in der Sportart so gibt. Das muss man ja alles mit berücksichtigen, dass Weißenfels vielleicht am Ende noch einen Punktabzug reingedrückt bekommt und deshalb Hamburg Meister wird. Das ist ja, ne? Also gut, sowas musst du
einplanen. Machtstrukturen, ja, klar.
Ja, auf jeden Fall bleibt festzuhalten, dass wir Damen-Floorball deutlich, deutlich besser tippen können als Herren-Floorball. Zum einen gab es da deutlich weniger Punkte zu holen, weil es gab keinen Absteiger und die Liga ist auch noch kleiner mit weniger Teams drin. Und wir haben beide trotzdem 8 Punkte geholt statt 6 bzw. 2.
Haben wir übrigens irgendwann darüber gesprochen, als man bei einem Wettanbieter in Deutschland auf die deutsche Floorball-Bundesliga wetten konnte? Ich glaube nicht.
Ne? Nee, haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, aber das gab's mal, ne?
Ja, ja, das gab's mal, ganz kurz. Und natürlich das Erste, woran wir dachten, als das kam, war sofort Schiebung. Weil, also dass jemand sich an einem Amateursport bereichern will, also so ein Wettbüro, das muss doch automatisch selbst schuld sein, wenn wir uns jetzt verbrüdern würden mit dem UHC Weißenfels und sagen, guck mal, wir legen einfach 5.000 Euro in die Schale, wir schlagen euch 1-0 und dann verteilen wir hier die Punkte und die Knete, dann wäre das doch das Beste, was passieren kann. Weißt du, dann finanzierst du so eine ganze Bundesliga-Saison über einen Spieltag, dann gleicht man das irgendwie so aus, dass es am Ende wieder bei Null ist, irgendwie so nach zwei Runden und machst schön dein Budget voll für die Vereine und für die Liga.
Wettbetrug 101-Anleitung bei Jan Kratochwil. Kriegt ihr hier jetzt live im Podcast. Ja,
auf jeden. Ey. Was haben die bitte für davon, dass sie auf Amateursportler tippen? Ich meine, Wettbüros sind so schon eine Pest. Und dann auch noch sowas hier ausnutzen, finde ich grenzwertig. Muss bestraft werden.
Ich habe es auch gar nicht verstanden. Also ich habe es gar nicht aktiv mitbekommen. Ich habe nur irgendwie, das ging auch, glaube ich, nicht mal eine ganze Saison, ne, sondern so ein paar Spieltage und dann war wieder vorbei.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich hat es dann schon ein paar Kandidaten gegeben, die
irgendwie. Ja, genau, wahrscheinlich gab es dann direkt irgendwie verdächtige Wetten, da haben sie gesagt, oh, das läuft ja gar nicht so gut, wenn wir hier pro Spieltag 500 Euro verlieren für uns oder sowas in der Richtung.
Das kann sein, ja.
Ja. Gut. Also wir halten fest, erstes offizielles Konterpass-Wettspiel habe damit ich gewonnen, können wir, glaube ich, so festhalten. Ja. Und werden wir aber zur nächsten Saison sicherlich wiederholen, oder Jan?
Ja, Glückwunsch, ja.
Ja. Ja. Wiederholen wir oder nicht?
Ja, klar, natürlich.
Ne? Wollte ich ja sagen, musst du ja jetzt hier die Scharte auswetzen. Wollte ich ja sagen, du kannst ja diesmal Nummer sicher tippen und mal gucken, wie gut das läuft.
Das zeige ich dann, wie es funktioniert. Ja.
Gut, und dann zweiter Punkt. Wir schulden euch nach wie vor All-Star-Teams und hatten euch auch versprochen, wenn wir einen Zugriff aufs Archiv bekommen, dann schicken wir unsere All-Star-Teams hinterher zur letzten Saison. Wir haben uns die Köpfe zerbrochen, haben relativ lange drüber gesprochen, haben überlegt, was machen wir, wie machen wir es und so weiter und so fort und haben tatsächlich beschlossen, dass wir dieses Jahr doch keine All-Star-Teams machen. Sorry, dass wir an der Stelle wortbrüchig geworden sind. Es kam uns aber leider einfach ein bisschen falsch vor. Wir haben beide unserer Ansicht nach nicht genug Bundesliga, sowohl Damen als auch Herren, geguckt, um das vernünftig bewerten zu können. Und ich glaube, uns wären einfach Leute durchgerutscht. Also alleine, klar, über die Scorerlisten und so kann man dann am Ende sagen, ja gut, komm, nehmen wir die drei Stürmer oder den Center, die zwei Flügel oder sowas in der Richtung. Aber gerade Verteidiger bin ich mir diese Saison wirklich nicht sicher, wer vielleicht einen richtig, richtig guten Job gemacht hat, aber einfach nicht so viel scored und deshalb auf den Listen nicht so sehr auftaucht. Und das ist bei den Damen leider sehr ähnlich. Also ich habe da wieder sehr viel von Hamburg gesehen, einfach aus Gründen der Nähe. Aber ja, also ich hätte mich wirklich nicht wahnsinnig wohl dafür mitgefühlt, jetzt hier ein All-Star-Team zu küren.
Wir hätten wahrscheinlich so ein paar MVPs zusammentragen können. Ich glaube, wir haben über Rüger, über Wickmann, über Blumbergs haben wir gesprochen. Ich glaube, bei den Mädels war das mit dem Duo Best Jürgens, die haben sich, glaube ich, auch relativ deutlich angeboten. Ich meine, sowas könnte man natürlich machen, aber wie du es gesagt hast, für uns ist es ein bisschen eleganter, wenn wir uns jetzt hier nichts aus den Fingern saugen, sondern wenn wir...
Genau, ja. Also ich glaube, wenn man ein paar Awards hätte vergeben wollen, dann wären einige von denen sehr einfach gewesen. Ich glaube, wenn es irgendwie eine MVP-Wahl gegeben hätte oder sowas, dann wäre das, glaube ich, relativ safe Olli Wiegmann geworden, ist Topscorer geworden in der Liga, hat einen Titel geholt mit einem Pokal, mit Chemnitz. Von daher, ja, ich wüsste nicht, wer das sonst werden soll nach der Saison, wenn nicht er. Bester Torhüter wäre, glaube ich, safe Roberts Blumbergs geworden. War, glaube ich, zu einem, also Löwenanteil ist jetzt auch nicht ganz fair, aber zu einem großen Teil mitverantwortlich dafür, dass Dresden so eine bockstarke Saison gespielt hat. Und hat, glaube ich, irgendwie 6 Vorlagen gesammelt oder sowas in der Saison. Also, ich habe jetzt, so genau habe ich mir die Statistik nicht angeguckt, aber ich frage mich, wie viel bester Scorer der eigentlich in seiner Mannschaft ist. Der ist wahrscheinlich Top 10 oder so, nur darüber, dass er einfach Auswürfe gemacht hat.
Ich wollte an dieser Stelle einwerfen, mal wieder meinen obligatorischen jährlichen Rant, warum es keine Torhüter-Statistiken gibt. Weil ich glaube, das ist doch der...
Das ist ein monatlicher Rant,
ja, das ist kein jährlicher Rant. Weil das ist doch wieder mal das beste Beispiel dafür, dass, ich meine, was für eine schöne Geschichte könnten wir jetzt darüber erzählen, mit was für Werten der Junge...
Wenn der jetzt irgendwie so 98% Safe-Quote hätte oder so, ne?
Ja, stimmt. streiche schon wieder. Also das ist jetzt, das ist nicht so schwierig. Ja, also wir haben es irgendwie, in Tschechien haben wir es vor 23 Jahren, haben wir es irgendwie in die Statistik eingetragen. Und es ist einfach nur eine Person mehr, manchmal auch gar nicht, am Schiedsgericht. Die hat halt einfach ein Blatt Papier und macht Striche links und macht Striche rechts und dann wird irgendwas eingetragen und da gibt es einen Wert draus. Also so schwierig ist es jetzt nicht, aber ich nehme mal an, das liegt wahrscheinlich so ein bisschen an der Maske im Internet, wo man das irgendwie eintragen muss. Wahrscheinlich dann wieder nicht so einfach.
Ja, oder am Personal halt, ne, dass man sagen will, man will nicht noch mehr Personal für Spieltage verwenden. Aber wie dem auch sei, haben wir schon an anderer Stelle diskutiert. Und dann wollte ich tatsächlich noch einen Award vergeben, nämlich wollte ich Rookie of the Year, hätte ich Louis Rüger gegeben. Mhm. Bis mir im letzten Moment eingefallen ist, dass es überhaupt gar nicht zulässig ist, weil der schon ganz viel Bundesliga gespielt hat. Also der hat ja sowohl mit Kaufering schon Bundesliga gespielt, als auch mit Chemnitz. So, nur weil er jetzt mit München nochmal aufgestiegen ist und jetzt nochmal erste Bundesliga gespielt hat, kann er ja nicht auf einmal wieder Rookie sein. Vielleicht wäre es dann einfach der Award junger Spieler des Jahres geworden oder sowas in der Richtung. Aber ein waschechter Rookie ist er eigentlich nicht. So, und bei den Damen hätte man auf jeden Fall nochmal das Duo Annalena Best, Winona Jürgens ansprechen müssen, küren müssen, wie dem auch sei. Habe ich oben im Podcast quasi ja auch schon gemacht. Ich glaube, ein paar von uns waren vor dieser Saison skeptisch, was Dümmtens Chancen auf den Meistertitel angeht, gerade nach dem Abgang von deren bester Torhüterin mit Lena Backus, deren bester Verteidigerin mit Theresa Beppler-Alt. Und sie haben es dann in den Playoffs wieder sehr souverän durchgezogen mit, ich glaube, es waren 6 Siege aus 6 Spielen? Viertelfinale, halb, ja, müsste so gewesen sein. Auf jeden Fall souverän durchmarschiert. Ja, also auch die beiden hätten sicherlich einen Award verdient gehabt, wenn wir welche vergeben hätten.
Und noch im Anschluss an unsere vergangene Saison, wo wir ein bisschen Zeit mit dem Floorball Mac verbracht haben und über die Geschichte erzählt haben, über die Entstehung von verschiedenen Covern, gab es bei mir 2 Nachfragen. Und zwar, warum das Floorball Mac eigentlich nie so ein Verbandsheft geworden ist, wo man sagen könnte, naja, der Verband verschickt es dann einfach monatlich an seine Mitglieder, so wie es in anderen Sportarten üblich ist. Ich glaube mich zu erinnern, dass es dafür mindestens einen guten Grund gab, und zwar waren das einfach Finanzen. Und wir haben ja in den vergangenen Folgen sehr oft darüber gesprochen, dass wir jetzt nicht unbedingt die ausgabefreudigste Sportart sind und dass dann in diesen ganzen Treffen, wo sich die Verbände und die Landesverbände unterhalten, dass da über jeden Cent gestritten wird. Und diese paar Cents extra und diesen Euro extra, wir hatten damals paar Gespräche mit dem Verband, also das war absolut undenkbar, dass man das den Mitgliedern aufbürgen möchte und dass es dann dafür ein Floorball-Mac geschickt gibt. Das war tatsächlich, soweit ich mich erinnere, sogar mal die Rettung, ach, das weiß ich jetzt nicht, ob Rettung oder einfach nur einen Schritt nach vorne fürs Unihockey-CH. Das ist ja so das Portal in der Schweiz und aber auch ein mit sehr viel Liebe gemachtes Floorball-Magazin, also ein gedrucktes Heft, das es seit vielen, vielen Jahren gibt, und macht der großartige Damian Keller. Und die haben tatsächlich irgendwann diesen Sprung gemacht, dass sie sich abgestimmt haben mit dem Verband und gesagt haben, du, Print ist halt nicht willig. Und wenn wir wollen, dass es dieses Medium weitergibt, dann müssen wir halt gemeinsam einen Weg finden. Und das haben sie gemacht und deshalb gibt es das Unihockey-CH-Magazin immer noch. Und wäre damals tatsächlich auch eine Lösung fürs Floorball-Mac gewesen, aber wie gesagt, die Ressourcen haben nicht gestimmt. Und natürlich müsste man in der heutigen Zeit 2024 auch nochmal wieder so diese Verhältnismäßigkeit hinterfragen, ob es dann nicht vielleicht sinnvoller wäre, die Mühe, die man sich macht, einmal im Monat was zu drucken und zu verschicken, ob man da nicht vielleicht sogar lieber ein tagesaktuelles oder zumindest aktuelleres digitales Medium haben sollte, was im Augenblick dann doch leider fehlt.
Ich wollte also, ja, das Finanzen ja mit Abstand das größte Fragezeichen, oder nicht? Bei monatlicher Veröffentlichung, also ich meine, wir schaffen es zu dritt, einen monatlichen Podcast rauszubringen mit hin und wieder mal kleineren Extras. Und viel mehr ist neben unseren Tätigkeiten eigentlich auch nicht drin. Du brauchst ja für ein monatlich entscheidendes Format, brauchst ja fast eine Vollzeitstelle oder sowas.
Ja, aber das wäre ja nicht so schwer.
Oder also du, halbtags zumindest.
Ja, aber wir haben es damals durchgerechnet. Ich meine, stell dir vor, jedes Mitglied zahlt im Monat 2 Euro für so ein Heft. Also,
ach so, ja, okay, ja, okay, wenn man es einfach über die Masse macht. Dann, ja, okay, sehe ich ein.
Ja, und du hast 24.000 Euro im Monat, die du zur Verfügung hast. Das Heft.
Das ist eine okaye Vollzeitstelle.
Naja, nee, Moment, stopp. Also da ist natürlich die Produktion des Hefts auch drin. Also ne, die Druckkosten und die Druckkosten so des alten Magazins, die werden mit 2 Euro, glaube ich, nicht abgegolten. Also ich glaube, da waren wir schon drüber. Da müsste man wahrscheinlich so eine Zwischenlösung finden, dass es dann halt vielleicht nicht so hochwertig dann ist. Aber also es wäre tatsächlich finanziell machbar gewesen. Wir hätten es damals, glaube ich, auch gemacht, aber wir haben halt keine Lösung gefunden. Und vielleicht wird es irgendwann mal einen Dachverband geben, der sagt, so ein richtig schönes Printheft, so wie es in anderen Sportarten tatsächlich immer noch zu Recht auch gibt, da könnten wir uns ein Modell überlegen. Dann, ja, ich glaube, die Leute gibt es da draußen, die vielleicht sowas auf die Beine kriegen würden. Es ist viel Arbeit und es muss richtig gemacht werden, weil ein Schmierblatt will niemand haben. Das muss schon ordentlich sein. Aber ja, erstmal nicht, offensichtlich.
Also du willst mir jetzt sagen, dass man mit einem Flowboy-Magazin nicht 24.000 Euro im Monat verdienen kann?
Nicht oder verdienen kann? Also jetzt, digital mit Sicherheit nicht, aber gedruckt, ohne dass der Verband sagt, wir zahlen da drauf, nee, mit Sicherheit nicht.
Schade. Was nicht schade ist, sind die Highlights, die in der kommenden Saison wieder anstehen. Und zwar zum Abschluss der heutigen Folge wollten wir euch da nochmal so einen kurzen Rundown geben. Es fängt ja nicht nur die Bundesliga-Saison wieder an, die demnächst in den Startlöchern steht, sondern es passiert natürlich noch ganz viel anderes. Und zwar ist im Dezember dieses Jahr wieder WM, wie eigentlich immer. Und diesmal ist es wieder eine Herren-WM, die in Schweden, im Mutterland des Floorballs, wie man ja so schön sagt, in Malmö stattfindet. Das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Ich habe auch vor, fürs Finalwochenende selbst vor Ort zu sein. Wird tatsächlich meine erste Herren-WM, ist mir mal so aufgefallen. Ich war noch nie bei einer. Also da freue ich mich sehr drauf. Das werden sicherlich geile Spiele. Im Frühjahr wird es dann wieder den Champions Cup geben. Da haben wir ja letztes Jahr schon relativ viel drüber gesprochen. Schauen wir mal, ob sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch an dem Format feilen. Vielleicht haben die ja auch fleißig Kontrapass gehört und uns meckern gehört. Vielleicht setzen sie ja ein bisschen was von dem um. Zum Beispiel, dass sie ihre K.O.-Runden nicht mehr in der Tabelle abbilden, wo man überhaupt nicht erkennen kann, was eigentlich Phase war. Dann wird es im April, Mai, hab das Datum jetzt nicht rausgesucht, Ende April, Anfang Mai, wird es wieder eine U19-Herren-WM geben. Und Jan, vielleicht ja wieder parallel dazu eine Kleinfeld-WM. Da wirst du uns dann sicherlich mit allen nötigen Infos versorgen. Hast du denn eigentlich vor, das zu wiederholen, falls sich die Gelegenheit bieten würde? Oder ist es jetzt so eine One-Done-Geschichte
für dich? Ich glaube, man sollte am Zenit abtreten. Das ist ganz wichtig im Leben. Und wir haben tatsächlich, vor kurzem haben wir darüber gesprochen mit Christian, wie wunderschön und so klein und so, weißt du, es war so unschuldig, es war so ein Erlebnis, so eine Aktion, die wird einen für immer und ewig im Herz wärmen. Und man will sich ja so eine Erinnerung irgendwie nicht kaputt machen mit vielleicht irgendeinem Auftritt, der dann halt nicht so gut läuft. Also, es war schön und es darf wieder noch jemand Neues ran.
Du wirst es sicherlich trotzdem fleißig verfolgen und wenn es dann eine andere Truppe geben sollte oder mehrere andere Truppen, die zur Kleinfeld-WM fahren, falls sie überhaupt stattfindet, dann werden wir sicherlich auch darüber wieder berichten. Und nur schon mal zum Eintragen im Kalender. Die Playoffs in Deutschland werden im März anfangen, nächstes Jahr. Und meines Wissens nach ist im April, also Ende April, der ganze Spaß vorbei. Also das sind die zwei Monate März, April. Da kann man dann sicherlich jede Menge Highlight-Floorball gucken in Deutschland. Und als allerletztes Final Four habe ich hier noch drinstehen mit drei Fragezeichen. Ich habe jetzt schon aus mehreren Richtungen gehört, dass der Standort Max-Schmeling-Halle tatsächlich für die kommende Saison sehr auf der Kippe steht, wenn nicht sogar schon gecancelt ist. Es soll wohl trotzdem Final Four geben, aber wann und wo steht noch in den Sternen? Das werden wir natürlich berichten, sobald es darüber irgendwelche konkreten News gibt.
So ist es. Und wir haben es ja nicht mehr weit. Die neue Saison steht vor den Türen. Wir freuen uns mit Tillmann schon auf viele spannende Podcasts, nicht nur zu der Saison, sondern auch zu den allen anderen Highlights, die anstehen. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet bei der Produktion dieses guten kleinen Werks, das wir euch einmal im Monat servieren, dann besucht unsere Steady-Seite. Am besten geht ihr in unserem Instagram-Profil auf Link und dann entdeckt ihr viele kleine Sachen. Und zwar auch die Website, auf der ihr uns mit etwas Kleingeld für ein Käffchen oder ein Bierchen unterstützen könnt, damit das Ganze hier funktioniert. Nicht nur Tillmann, sondern auch Pascal, der hinter den Kulissen dafür verantwortlich ist, dass das Ganze überhaupt technisch umgesetzt werden kann. Was täten wir ohne ihn? Und da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten streut uns weiter in eurem Vereins- und Freundes- und Familienkreis. Erzählt allen von uns. Gebt uns mal wieder eine gute Bewertung in den einschlägigen Podcast-Playern. Und wir freuen uns mit euch schon aufs nächste Mal.
Bis dann. Macht's gut.
Ciao.